Jemandem wird übel mitgespielt und man spielt wohl oder übel mit,
sagt der deutsche Psychologe Oswald Neuberger. Das Spielmobbing kennt jeder und jede Neunte im Berufsleben, sagen Untersuchungen. Wenn also Kolleginnen schlecht hinter dem Rücken reden oder Informationen vorenthalten, wenn Kollegen permanent nicht grüßen oder die Kompetenz lauthals in Abrede stellen. Konflikte gibt es überall, sagt die Mobbing-Expertin Elisabeth Knitzack. Im Mobbingfall aber eskaliert ein Konflikt. In der Folge wird eine Person gezielt und systematisch ausgegrenzt und verleumdet.
Dass man mit ihr nicht spricht, dass man als Vorgesetzter Arbeiten entzieht, kränkende Arbeiten gibt. Ich denke, es gibt noch viel mehr Handlungen als diese 45 Mobbing-Handlungen, die Leimann beschreibt, weil im Grunde genommen zum Beispiel auch das gezielte Öffnen eines Fensters, wenn ich weiß, dass die Person zum Beispiel mit dem Kreuz ein Problem hat, genauso eine Mobbing-Handlung sein kann, oder das Verzehren von Knoblauch oder das Hören von Musik etc.
Tatsächliches Mobbing hat Eva Zedlacher untersucht. Sie ist Organisationsentwicklerin bei ÖBB Infrastruktur und war früher Assistentin und Wissenschaftlerin an der Technischen Universität Wien am Institut für Managementwissenschaften. Ihre Dissertation und in Folge auch eine Studie verfasste sie über Mobbing und stellte sich die Frage, welche organisationskulturellen Umstände dazu führen können, dass Frauen eher als Männer gemobbt werden. Dafür stellte sie mit einem Kollegen die folgenden Arbeitsfelder einander gegenüber: Universität, ein Versicherungsunternehmen und das Militär. Bemerkenswert, ihr Kollege wollte mit Hilfe der Dissertation herausfinden, warum er selbst früher im Militärdienst Soldatinnen gemobbt hat.
Der hat gesagt, das Ziel war wirklich, den Jahrgang frauenfrei zu machen, also den zweiten Jahrgang. Man wollte keine Frauen im Heer haben, weil die das Prestige des Bundesheers senken. Also wenn wir die Frauen zulassen, dann ist das ja nichts mehr wert, das Bundesheer sozusagen. Wir haben es in anderen Berufsgruppen auch, und beim Militär war es so, dass er gesagt hat, das ist auch von Kollegen und so weiter auch noch mit gefördert worden. Also schaut, dass die Frauen wegbekommt. Durch diese Form des sehr offenen Mobbings, also du sagst wirklich alle gegen einen, die haben es wirklich offen auch im Klassenraum, das war auf der Militärakademie, wirklich verarscht, unter Anführungszeichen. Das findet ja in Organisationen normalerweise nicht so offen statt. Da ist das Militär ein Extrembeispiel.
Frauen werden eher dort abgelehnt, wo die hierarchische Organisationskultur von Männern und ihren Wertvorstellungen geprägt ist. Frauen klassifizieren sich übrigens häufiger als Opfer als Männer. Männer wiederum möchten keine Schwäche zeigen. In anderen Unternehmen stehen meist andere Formen des Mobbings im Vordergrund. Herrschen verbeamtete Strukturen mit vielen hierarchischen Ebenen und bleiben Mitarbeiter lange in einem Unternehmen, häufen sich die Mobbingfälle genauso wie in einem sehr kompetitiven Umfeld. Was aber geht den Menschen, die mobben, vor? Christiane Spiel, Professorin an der Uni Wien für Bildungspsychologie und Evaluation, unterscheidet zwei Ursachen: die proaktive und die reaktive Aggression.
Was bedeutet das? Reaktive Aggression meint, ich fühle mich bedroht, ich fühle mich in die Enge getrieben und ich reagiere darauf. Das sind Personen, die sehr extrovertiert sind, vielleicht auch hyperaktiv, und für die ist die Situation so, dass sie alles als Bedrohung wahrnehmen. Nehmen wir ein Beispiel: Wenn ich jetzt stolpere und würde an so eine Person anstoßen, würde die nicht auf die Idee kommen, das könnte Zufall und unabsichtlich sein, sondern die würde meinen, das ist auf jeden Fall Absicht, würde ganz massiv reagieren, weil der zweite Punkt ist, dass diesen Personen im Allgemeinen nur ein sehr eingeschränktes Repertoire an Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Also für die gibt es nur, ich bin bedroht, bin verärgert und ich muss darauf mit Gewalt reagieren. Wir nennen es auch die heiße Aggression, Hot-Aggression, und sie ist mit negativen Gefühlen verbunden, die sogenannte proaktive Aggression nennen wir umgekehrt auch kalte Aggression. Das basiert auf einem gelernten Verhalten und diese Personen wollen damit ein Ziel erreichen. Das häufigste Ziel ist eigentlich so eine Art Lustgewinn, dass ich Macht über andere ausüben kann.
Dazu kommt das Gruppenverhalten. Gewalt wird oft in Gruppen ausgeübt. Wenn die Gruppe jedoch signalisiert, wir dulden hier keine Gewalt und stehen dagegen auf, dann hat die Ausübung von Gewalt in der Regel keine Chance. Der Fall von Beate Groß-Ebner, Name von der Redaktion geändert, zeigt deutlich, was passiert, wenn Vorgesetzte, also Chefin oder Chef, nicht klar gegen Mobbing auftreten. Ihre Geschichte wirkt beinahe skurril. Sie und ihr wissenschaftliches Team wurden von der Sekretärin gemobbt. Immer wieder wurden von der Sekretärin Urlaubstage eingegeben, wenn eine Mitarbeiterin verspätet ins Büro kam, freilich ohne es ihr mitzuteilen. Bei Reisekostenabrechnungen wurde weniger Geld überwiesen und jeder bürokratische Schritt wurde zu einer langwierigen Angelegenheit. Weil die gemobbte Wissenschaftlerin anonym bleiben möchte, haben wir ihre Stimme verfremdet.
Na, man kommt lange Zeit erst hinten noch drauf, bis ein Stadium erreicht, wo es so offensichtlich ist, dass man es gleich merkt. Ja? Also man denkt sich lange Zeit nichts, wenn halt die Person jetzt nicht unbedingt die Reisekostenabrechnung gleich macht, ja, sondern wenn die kommt halt erst einen Monat später dazu, ja, weil es ist im Grunde mir egal, ob das Geld jetzt beim nächsten Gehalt rücküberwiesen wird oder nicht. Ja. Wenn es aber dann so ist, dass man wirklich alles fix und fertig derer übergibt und die sagt, nein, das kann ich jetzt nicht für dich machen, weil du hast irgendwas mit Klammerl da, die irgendwelche Rechnungen auf einen Zettel zusammenklammert, dann denke ich mir, okay, das muss jetzt nicht sein. Ja. Also lange Zeit sind das so Kleinigkeiten, wirklich so Peanuts, dass man es einfach schwamm drüber. Ja.
Als Beate Groß eben ein Mutterschutz war, bestand die Sekretärin darauf, dass sie ihre Büroschlüssel abgab. Darüber hinaus wurden Gleitzeittage der Teammitarbeiter falsch eingetragen, immer zum Nachteil der Betroffenen. Je länger das Team schwieg, desto übergriffiger wurden die Aktionen. Die Wissenschaftlerin begann sich erst dann zu wehren, als Rufschädigung ins Spiel kam. Die Sekretärin sprach beim Chef der Abteilung darüber, dass die Wissenschaftlerin die Studierenden angeblich zu schlecht beurteilte und sie deshalb Zweifel an deren Lehrbefähigung hätte.
Also solche Dinge sind dann was Anmaßendes, was Mobben ist, ja. Also wo man es dann offensichtlich hat, ja. Ob das die Reisekostenabrechnung beimacht oder nicht, das merke ich sowieso nicht. Ja. Die Zeit habe ich nicht, dass ich da hinten nachschaue, ob die das jetzt macht oder nicht. Ja. Und das System ist gekippt, wie eben die Person, die in der Hierarchie der Boss war, emeritiert ist. Ja. Dann hat sich aber diese ganze Gruppe verändert mit jungen Leuten, junger Chef und hin und her. Und die hat das nicht gepackt, ganz einfach. Und dann zusätzlich hat sie nicht verstanden, dass eine Frau andere Dinge zu tun hat, als wieder heim zu sein, auf ihre Kinder zu schauen. Ja.
Es gibt mobbingfördernde Faktoren. Angst um den Arbeitsplatz ist einer, denn keiner möchte auf die Abschussliste geraten, wenn beispielsweise Stellen abgebaut werden. Ein weiterer Grund, eine unklare Aufteilung von Arbeitsaufgaben. Unklarheiten führen prinzipiell zu Spannungen, weil Menschen dazu veranlasst werden, nicht festgeschriebene Tätigkeiten zu übernehmen. Eine inoffizielle Stellvertretertätigkeit zum Beispiel. Ein weiterer mobbingfördernder Faktor, wie im Fall von Beate Groß-Ebner, ist dann gegeben, wo keine klare Führung existiert. In diesem Fall kommt es öfters zu Problemen, sagt Eva Zedlacher, die eine Mobbingstudie für das Institut für Managementforschung der Technischen Universität Wien erstellt hat.
Also was sich in der Studie gezeigt hat, ist, dass die im Vergleich zu anderen Ländern, dass die Personalfachkräfte relativ gut Bescheid wissen über die Definition von Mobbing, also was ist es, dass es auch eher ein subtiles Phänomen ist. Aber was sich nicht zeigt, ist Bewusstsein dafür, was sind die idealen Präventions- und Interventionsstrategien. Also es wird immer noch gesagt, man muss drüber reden, man muss mit den Leuten reden. Wichtig wäre aber, dass man sagt, Mediation oder Leute an den Tisch setzen ist hier zu wenig, sondern wenn es wirklich schon um Mobbing geht, braucht es Sanktionen, braucht es ein Schiedsverfahren, braucht es einen Machteingriff, oft auch durch die Führungskraft. Also da scheut man sich noch sehr einzugreifen.
Nach einigen Jahren des Mobbings suchte Beate Groß-Ebner Hilfe, schloss sich mit anderen gemobbten Kolleginnen und Kollegen zusammen und wandte sich an die Personalabteilung. Die Geschichte in diesem Fall endete mit der Kündigung der Sekretärin. Erst danach realisierte die gemobbte Wissenschaftlerin die ständige Belastung, mit der sie gelebt hatte.
Du bist unproduktiv, ja, weil bei jedem Hackel, was du jetzt ins Kreuz kriegst, und ich war einfach unfähig, weiter mich zu konzentrieren, ja, weil mich das so beschäftigt hat und beschäftigt hat und beschäftigt hat und ich muss das irgendwie in den Griff kriegen und ich kann einfach nicht sagen, okay, das war jetzt, ja. Also wenn du erfährst, dass die Person an den Vorgesetzten schreibt, dass ich drogenabhängig wäre und besoffen am Arbeitsplatz erschienen wäre, ja, dann sitzt schon mal da und muss dran kauen. Ja. Also irgendwie noch hat sie das allem noch irgendwie erzählt oder so weiter. Ja. Also da ist man sehr wohl in seiner Aufmerksamkeit weg von dem, was man tun muss. Und das war auch, wie soll ich sagen, in der Familie, in der Beziehung, das kriegt ja jeder mit. Ja. Das geht dann einfach nicht gut und du grübelst und du schlafst nicht und du überlegst und ich habe irgendwann aufgehört, mal zu merken, was da alles war. Ja.
Für Beate Großebner enthielt die Geschichte eine Lektion. Trotz aller Schwierigkeiten und Ängste aufstehen und den Mund aufmachen.
Was lernt man draus? Na, man lernt schon einiges draus. Das Erste ist, dass man nicht so lange warten sollte. Ja, mit sich an jemanden anderen wenden. Und dass man daraus lernt, dass man, das ist leider sicher auch in anderen Betrieben so, dass man die Führungskräfte in die Pflicht nehmen muss. Die Führungskräfte an der Uni sind aber leider keine ausgebildeten Führungskräfte, sondern es sind in meinem Bereich alles Spitzenwissenschaftler. Ja. Und wenn ich die Position habe, ja, dann wäre mein Ansatz, ich lasse mich ausbilden in Richtung Personalführung und so weiter. Ja. Aber wenn, das zählt leider nicht. Ja.
Studien unterscheiden sensitive und nicht sensitive Täter und zeigen, dass sich Mobber durchaus bewusst sind, wenn sie anderen schaden. Der Unterschied? Manche Mobber sehen sich selbst als Opfer und finden, die gemobbte Person habe das Leid durchaus verdient.
Ich vergleiche es jetzt mit etwas ganz Brutalem, aber das ist wie bei der, in der Wehrmacht. Wieso konnte man solche Gräuel anderen Menschen antun? Und meistens ist es aus dem Gefühl heraus, das ist das verdiente Opfer. Also man entmenschlicht auch das Mobbing-Opfer, weil es sehr oft aus einem ungelösten Konflikt rauskommt. Also das ist ganz schwierig zu sagen, es gibt ein Opfer und ein Täter, weil meistens ist es so, dass das eine Tit-for-Tat-Situation vorher war. Also die waren in einem Konflikt und es sind vielleicht auf beiden Seiten Sachen passiert, die für die andere Seite schlecht war. Und irgendwann ist es zu einem Machtungleichgewicht gekommen und wird jetzt gegen eine Person immer weiter gemobbt. Aber immer aus dem Gefühl heraus, der geschieht es recht.
Juristisch gesehen gibt es keinen Tatbestand Mobbing. Nur Cybermobbing ist seit dem 1. Jänner 2016 strafbar. Der im Strafgesetzbuch verwendete Titel des Delikts lautet »Fortgesetzte Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems«. Angestellte können aber die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers belangen. Seit 1999 informiert die Psychotherapeutin Elisabeth Knitzack Hilfesuchende in der Beratungsstelle Work for People. Die Geschichten, die Hilfesuchende ihr erzählen, ähneln einander häufig. Eine Gruppe grenzt eine Einzelperson aus, ein Chef überschüttet eine Mitarbeiterin mit Arbeit, eine Vorgesetzte stellt die Leistung ihrer Untergebenen ständig in Frage oder Kolleginnen ändern ihre fix ausgemachte Arbeitsteilung. Mobben kann in strafrechtlich relevante Handlungen ausufern. Wenn Kollegen einen anderen etwa als Dieb denunzieren, um einen Grund für die Entlassung zu schaffen. Die Psychotherapeutin erzählt von Klientinnen und Klienten, die deswegen an Schlaf- oder Appetitstörungen leiden, Kreislauf- oder Magen-Darm-Probleme haben.
Menschen, die in einer Mobbing-Situation stehen, sind einfach einem permanenten Stress ausgesetzt. Das heißt, auch der Körper wird ständig mit Stresshormonen überschüttet, die nicht abgebaut werden können. Das heißt, das macht dem körperlich und psychisch was im Sinn von die Schlafstörungen natürlich. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Meine Stimmung dreht. Ich bin gereizt. Ich bin weinerlich, also Richtung Depression, also Erschöpfung, bis hin natürlich auch zu Suizidgedanken, ja, im Sinn von, dass Menschen sagen, es hat eigentlich keinen Sinn mehr, was soll ich da noch? Und natürlich die sozialen Folgen, die häufig sehr gravierend sind. Menschen, die gemobbt werden, erleben, dass sie keine Gerechtigkeit erfahren, erleben sich als ohnmächtig, thematisieren, je nach Charakter, aber natürlich immer wieder das Leid, das ihnen widerfährt. Das heißt, die Umgebung kann eigentlich nicht helfen, weil die Ratschläge, die von der Umgebung kommen, nimm das nicht so schwer, nimm das nicht ernst, helfen natürlich gar nichts. Und die Umgebung beginnt sich auch ohnmächtig zu fühlen und irgendwann einmal beginnt das Umfeld zu zerbröckeln, weil es einfach niemand mehr aushält.
Auch die wirtschaftlichen Folgen von Psychoterror am Arbeitsplatz sind für einen Betrieb und den Staat beträchtlich. Opfer und Mobber stecken ihre Energie ins Mobben oder dessen Abwehr statt in die Arbeit. Mitarbeiter gehen vermehrt in Krankenstand. Ältere Menschen finden, so sie aus Mobbinggründen aus dem Betrieb ausscheiden, keinen Job mehr. Auch Regine Haselböck hat Mobbing erlebt. Der Name der Interviewpartnerin wurde redaktionell geändert. Bis der Prozess gegen den ehemaligen Arbeitgeber abgeschlossen ist, möchte sie lieber anonym bleiben. Die 52-Jährige war als neue Selbstständige für einen Verein tätig, der bedürftige Menschen betreut und 3 Jahre lang sehr zufrieden damit. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie mit einer neuen Kollegin zusammenarbeiten sollte. Diese wünschte sich einen Informationsaustausch über den gemeinsamen Klienten.
Habe ich gesagt, da spricht nichts dagegen, das können wir gerne machen. Nur hat sich dann bald gezeigt, dass dieser Austausch kein Austausch ist, sondern dass das Arbeitsanweisungen sind, die von einer mir gleichgestellten Kollegin ausgehen an mich, dass sie von mir verlangt Feedback, wie ich das ausgeführt habe, dass sie mich also kontrolliert hat, die noch dazu ihre eigenen Anweisungen ständig verändert hat. Und sie hat mich auch anderen Personen, mit denen wir kooperiert haben, extern anfangs abgeschirmt.
Da müssen Sie eigentlich schon Sanktionen setzen, indem Sie die Leute versetzen, also in unterschiedliche Räume geben zum Beispiel, unterschiedliche Abteilungen geben, indem Sie Sanktionen gegen den Täter aussprechen, was in den seltensten Fällen passiert, weil es eben meistens auch nicht klar ist. Und was sich ausgezeigt hat in den meisten Studien, sobald eine Führungskraft involviert ist, passiert meistens nichts, wenn Sie das Personalmanagement zum Beispiel zu Hilfe holen, weil die sich eher als strategischer Partner des Managements sehen und das für das Opfer oder das vermeintliche Opfer dann zu Ungunsten ausgehen kann.
Auf ihre Führungskräfte konnte sich Regine Haselböck in diesem Fall nicht verlassen. Und weil sie als neue Selbstständige tätig war, konnte sie nicht auf Interessensvertretungen wie die Arbeiterkammer zurückgreifen, sondern muss privat klagen. Sie hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, sagt sie. Weil sie aber wegen der Rufschädigung ihrer Kollegin aus dem Verein gemobbt wurde, musste sie auf ihr nebenberufliches Einkommen verzichten. Der Verein hat, wie sie meint, in ihrem Fall nicht adäquat reagiert. Bis zum Schluss suchte sie das Gespräch mit der Kollegin.
Und habe gesagt, warum denkst und sprichst du immer so negativ über mich? Warum wirfst du mir immer etwas vor, was ich ohnehin nicht tue? Warum unterstellst du mir, ich würde irgendwelches machen, was ich sowieso nicht mache? Sie ist daraufhin wieder ausgewichen, so wie sie das sonst auch immer gemacht hat. Und nach ziemlich genau einem Monat habe ich die Kündigung vom Verein bekommen. Da wurden Kündigungspunkte aufgezählt, das war der erste Absatz. Der war ident mit den Vorwürfen der Kollegin. Also habe ich sofort gewusst, was los ist.
Und meistens macht man dann genau das Falsche, nämlich man versucht, was in einem normalen Konflikt gut ist, den Antagonisten sozusagen anzusprechen, dass das dann oft den Konflikt aber noch stärker, also weil es ja kein Konflikt mehr ist, sondern weil es dann schon etwas anderes, eigenes Phänomen ist, noch stärker anstachelt. Also der Rat von vielen Konfliktforschern ist, wenn es wirklich schon zum Mobbingfall kommt, eher zurücktreten, versuchen sehr, sehr auf Vermeidung zu schauen, die Person nicht direkt zu konfrontieren, sondern versuchen, Partner zu finden in der Umgebung.
Das Gespräch, das mit einem Supervisor und einer Psychologin anberaumt wurde, empfand Regine Haselböck als neuerliche Demütigung. Denn anstatt über die Betreuung des gemeinsamen Klienten zu sprechen, wie sie gedacht hatte, wurde ihr ein Schriftstück mit den Anschuldigungen der Kollegin in die Hand gedrückt.
Die beiden hatten das Ganze vorher abgesprochen. Und ich hatte das Gefühl, der Supervisor kennt sich in dem Schriftstück sehr gut aus und hat darauf geachtet, dass die Psychologin mir einen Punkt nach dem anderen vorwerfen kann. Ich hatte zwar immer kurz die Möglichkeit, etwas zu entgegnen, aber erstens einmal fällt einem so unvorbereitet sowieso nicht alles ein. Im besten Fall habe ich zur Antwort bekommen, das kann auch nicht sein, dass das alles nicht stimmt.
Enttäuscht verließ die Mitarbeiterin den Verein. Den Grund für das Mobbing der Kollegin kann sie sich nur mit Neid erklären. Sie selbst, beteuert sie, habe dem Verein immer wieder Klientinnen und Klienten gebracht. Sei beliebt gewesen, manche Betreute hätten darauf bestanden, nur von ihr und nicht von der Kollegin betreut zu werden. Wie geht man damit um, wenn Täter mit Mobbing ihr Ziel erreichen? Elisabeth Knitzer leitet seit 18 Jahren die Beratungsstelle Work for People.
Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil es natürlich klar ist, dass da großes Unrecht passiert und diese Personen wahrscheinlich in ihrem Leben nie diese Gerechtigkeit bekommen werden, die sie sich wünschen, die ihnen moralisch zustehen mag. Und das ist dann ganz wichtig, mit den Leuten daran zu arbeiten, was können sie eigentlich gewinnen, wenn sie so einen Weg gehen, quasi auch Bilanz zu ziehen, was ist der Preis, der mich ein mögliches Verfahren kostet mit ungewissem Ausgang. Ich kann es nicht abschließen, solche Verfahren ziehen sich unter Umständen über Jahre hin und viele Menschen erkennen dann irgendwo auch, dass vielleicht für sie der sinnvollere Weg doch der wäre, die Sache abzuschließen, quasi zu verarbeiten und es einfach so stehen zu lassen und dann unbelastet in die Zukunft zu gehen, als jetzt die nächsten Jahre einen großen Rucksack mit sich herumzuschleppen, mit ungewissem Ausgang. Und ich denke, ein Scheitern nach vielen Jahren ist dann noch zerstörerischer als